Guten Abend, liebe Geschwister. Ich brauche mich nicht mehr vorstellen. Wir haben uns jetzt also lange genug hier kennengelernt. Mein Thema heute Abend lautet von Sittim bis Gilgal, oder heute heißt das, wie es auch vom Urtext her genau ist, von Schittim bis Gilgal. Schittim liegt in den Ebenen Moabs. Wenn man nach Norden guckt, rechts vom Jordan, und wenn man nach links guckt, dort liegt Gilgal, also westlich. Das sind nur ein paar Kilometer, vielleicht auch nur ein paar hundert Meter, ich weiß es nicht, sagen wir mal ein paar Kilometer. Aber ich lese euch jetzt den Text und dann werden wir gleich hören, hören, dass das eine ganz gewaltige Strecke war, auch in den Augen der Heiligen Schrift. Ich lese Prophet Micha, Kapitel 6, Vers 5. Ich würde vorschlagen, wer mehr wissen will über die ganze Geschichte, kann heute Abend, bevor er ins Bett geht, oder morgen früh nach dem Aufstehen von Kapitel 6, die Verse 1, und noch ein bisschen was drumherum lesen. Also, Micha 6, Vers 5. Mein Volk, erinnere dich doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn Beors, ihm geantwortet hat. Daran, was von Schittim bis Gilgal geschehen ist, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Noch einmal. Mein Volk, erinnere dich doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn Beors, ihm geantwortet hat. Das war die letzte Station des Volkes Gottes auf der Wüstenwanderung. Da lagerten sie in den Ebenen Moabs und da kam die Geschichte mit dem Bileam. Da soll das Volk verfluchen. Dann hat er es gesegnet. Und am Schluss hat er dann dem Balak noch einen Rat gegeben. Du lädst die Midianiter ein und die Midianiter und die Moabiter und ihr macht ein schönes Götzenfest und dann ladet ihr die Israeliten dazu ein. Und so ist dann auch passiert und prompt sind die Israeliten reingefallen und das hat er dann ein böses Gericht hervorgerufen. Ja, also, was der König von Moab beratschlagt und was Bileam, der Sohn Beors, ihm geantwortet hat, daran, was von Schittim, das war diese letzte Station, bis Gilgal durch den Jordan, dann im gelobten Land geschehen ist, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennest. Alles ist für uns geschrieben. Da steht in Römer 15, Vers 4. Und damit auch diese Geschichte. Und gerade die Wüstenwanderung wird uns ja in 1. Korinther 10 als ein besonderes Vorbild gezeigt. Doch dann endet die Wüstenwanderung am Jordan. Noch immer kam das Manna übrigens. Das Manna hört dann aber auf, wie sie im neuen Land oder im gelobten Land oder im verheißenen Land waren. Sie lagerten damit, ich habe es eigentlich schon angedeutet, aber vielleicht der Bibeltext noch, und sie lagerten am Jordan von Bet Jeshimot, das heißt Haus der Wüsteneien, bis Abel Shittim in den Ebenen Moabs. Und dann ging das Volk später durch den Jordan und lagerte sich anschließend in Gilgal, östlich von Jericho. Und dann sind wir schon in dem Buche Josua, denn der Durchzug durch den Jordan, der steht nicht in den fünf Büchern Mose. Der Name Jordan kommt sehr häufig in der Bibel vor, im Alten Testament vor allem. Auch dort gibt es bestimmte Schwerpunkte. Aber im Neuen Testament kommt er, glaube ich, viermal vor und das nur in den Evangelien. Während der Durchzug durchs Meer, das ist das Rote Meer, wo das Volk Israel durch das Meer zog und die Ägypter dann hinten nach rannten oder rasten und dann umkamen, als das Meer zurückfloss, das hat für Paulus in 1. Korinther 10 eine Bedeutung, wichtige Bedeutung, so erwähnt er den Jordan nicht. Noch einmal, er wird nur in den vier Evangelien im Neuen Testament erwähnt. Und da soll sich nun das Volk erinnern an den Weg von Schittim jenseits des Jordan nach Gilgal diesseits des Jordan. Diese Stelle gibt uns Anlass, sie zu deuten natürlich. Denn wie wir noch sehen werden, sie beschreibt unseren Weg von unserem natürlichen Menschen nach Golgatha. Gilgal, das habe ich ja schon am Anfang irgendwann mal gesagt, ist ein Bild auf Golgatha, der Ort der Versöhnung, der Abwälzung. Und das ist auch ein Wort vielleicht an die Altgewordenen und Altgedienten von uns. Was hat Gott doch alles auf unserem Glaubensweg getan? Noch genauer auf unserem Weg nach Golgatha. Und jetzt will ich einmal einsteigen und zunächst einmal die Worte erklären, auch etwas dazu sagen natürlich. Schittim, das muss ich erst ein Komma machen oder ein Gedankenstrich. Heute Morgen hat Bruder Wolfgang Kernchen über Akazienholz gesprochen. Das war sozusagen der Aperitif, der Vorgeschmack. Denn Schittim heißt auf Deutsch Akazien. So. Da können Sie in den 200 biblischen Symbolen von Adolf Henner nachlesen. Und da werden wir dann finden, haben Sie vielleicht alle schon gelesen, dass der Baum den Menschen in seinem natürlichen Wachstum darstellt. Der bekehrte und wiedergeborene Mensch soll natürlich nicht sein wie ein dürrer Baum in der Wüste, sondern wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, genährt vom Wort Gottes und durch seinen Geist. Die Akazie, Breschita, ist ein Baum der trockenen Gebiete. Das heißt, auf uns Gläubige bezogen, auch in der Trockenheit dieser Welt, die uns keine Nahrung, keine geistliche Nahrung bietet, können wir leben, aber wir leben dann von den Kraftzuflüssen Gottes. Es gibt bei uns die sogenannte Pseudo-Akazie oder die Robinie. Sehr schöner Baum, ich mag sie äußerlich, auch wenn du da an die Äste langst. Da haben so lange Stacheln, die Dinger, da kriegt man Ärger mit den Fingern und mit den Hosen und sonst was. Also es gibt bei uns die sogenannte Pseudo-Akazie oder Robinie, die ist diesem Baum da wohl ähnlich in der Wüste, aber sie ist doch ein bisschen anderer Baum. Jetzt habe ich mal im Lexikon nachgelesen, was die Akazie in der Wüste alles so für ein Baum ist. Das Holz ist dunkler und härter als das Eichenholz, aha, schon was Besonderes, und ist sehr haltbar. Sie wird von holzfressenden Insekten gemieden und kann nur in frischem Zustand bearbeitet werden, also grün. Sie gibt dann eine schöne Maserung. Früher hat man die Pseudo-Akaz, jetzt bin ich wieder bei der Robine, also die nur eine gewisse Verwandtschaft wohl haben muss, zur Herstellung von Bremsklötzen und sonstigen Artikeln benutzt, weil dieser Baum sonst durch das Holz keinen besonderen Wert hatte, als Möbelholz und als Bauholz, Edelholz war sie nicht geeignet. Anscheinend ist das wohl mindestens bis zu einem Grad auch für die Akazie in der Wüste so. Die Akazie ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand ohne Gott. Wir sind zunächst ein wenig edles Holz. 1. Korinther 1, das was nichts ist, das Unedle, hat Gott auserwählt. Viele hart und schwer zu bearbeiten, nicht? Man sagt ja oft, was hat sich der liebe Gott da für Klötze herausgesucht, die er nun bearbeitet. Und da ist nun sein Geist zuständig. So hat uns Gott erwählt. Aber er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will uns bearbeiten. Aber dieses Holz hat auch eine schöne Maserung und das heißt für mich auf Deutsch, jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seine eigene Art. Es gibt keinen Christen in zweiter Art. Jeder ist ein Original. Und nun müssen wir wissen, und jetzt darf ich anknüpfen an das, was heute Morgen gesagt worden ist, die ganze Stiftshütte und ihre Geräte, soweit sie aus Holz waren, sind von Akazienholz gemacht. So ist das, wenn Gott aus uns ein Heiligtum macht, dann wird auf einmal das Akazienholz, das nicht so ganz wertvolle Holz und hart, geheiligt. Wir werden brauchbar und durch den Geist Gottes werden wir zu grünem Holz und damit auch bearbeitbar. Stiftshütte, wir haben es heute Morgen schon teilweise gehört. Was wurde dort alles aus Akazienholz gemacht? Die Lade wurde aus Akazienholz gemacht, der Tisch wurde aus Akazienholz gemacht, die Bretter der Wohnung aus Akazienholz, steht alles in 2. Mose 25 und den folgenden Kapiteln. Die Riegel wurden aus Akazienholz gemacht, der Vorhang hing an 4 Säulen von Akazienholz, der Räucheraltar war aus Akazienholz, jetzt bin ich schon in Kapitel 30, der Altar, sogar wo drauf geopfert wurde, war aus Akazienholz. Räucheraltar habe ich schon gesagt. Nur was ich nicht gefunden habe, aus welchem Material die Säulen des Vorhofes, von denen wir heute Morgen gehört haben, die mit Byssus umgeben waren, aus welchem Material die waren, das steht nicht. Ich habe also mindestens gesucht. Ich denke auch, dass die aus Akazienholz waren, aber nun, da steht es jetzt explizit nicht dort. Nun heißt es in 2. Mose 35, Vers 24, und jeder, bei dem sich Akazienholz fand, zu allerlei Werk des Dienstes brachte es. Aha, da hat er also Holz gesammelt und anderes, Gold, Silber, alles Mögliche, was die hatten. Und die hatten gar nicht wenig, habe ich so den Eindruck. Und da hat er auch Akazienholz gesammelt. Und das heißt dort, zu allerlei Werk des Dienstes. Nicht wahr? Werk des Dienstes, man braucht das Akazienholz für Dinge, mit denen man eine Arbeit verrichtet. Oder anders ausgedrückt, für das Werk des Dienstes nimmt Gott seine Heiligen aus Akazienholz. Das ist das Werk des Herrn, an dem wir arbeiten. Um das noch weiter verständlich zu machen, Akazienholz stellt auch unseren Herrn Jesus dar in seiner Erniedrigung, natürlich ohne Sünde, sein erniedrigter Leib und doch Träger des Glaubens, der Glaube Jesu, dargestellt durch den Goldüberzug. Die Dinge sind doch sehr oft, mindestens im Heiligtum, mit Gold überzogen werden. Und dann noch einmal in der Darstellung der Bundeslade, mit Gold überzogen, die aus Akazienholz war. Und da erinnern wir uns auch an Jesaja 53, er war der Allerverachtetste. Das stellt in meinen Augen das Akazienholz dar. Ich möchte heute Abend nicht zu viel über Zahlwerte sagen. Ich möchte Ihnen aber einen Zahlwert nennen. Das ist, wie ich das entdeckte, das war für mich geradezu dramatisch. Wir können nun von der Wortwurzel ausgehen, wir können von der Einzahl ausgehen, wir können von der Mehrzahl ausgehen, wir können mit Artikel noch von dem Wort mit Artikel ausgehen. Aber wenn das Wort so dasteht, einfach in der Mehrzahl, Schittim, Akazien, dann hat es den Zahlwert 359 und das ist genau der gleiche Zahlwert wie Satan. Und das hat für mich einfach einen Hinweis. Wir waren, wie alle Menschen, als wir noch nicht gläubig waren, alle unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, des Gottes dieses Zeitlaufes, den Jesus besiegt hat. Nur, ich brauche das nicht extra sagen, aber das gehört einfach dazu. Und nun zu Gilgal. Gilgal, darf an meinen früheren Vortrag erinnern, heißt Abwälzung. Dieser Ort ist nichts anderes als Golgatha, ein Bild auf Golgatha. Dort wurde unser Haupt gekreuzigt, deshalb auch Schädelstätte, hängt auch mit dem hebräischen Wort für Schädel zusammen. Gulgolet hängt alles mit Gilgal zusammen. Dort wurde das Haupt gekreuzigt und dort wurde unsere Sünde abgewälzt. Auch dazu noch den Zahlwert Gilgal. Hat den Zahlwert 66, dort 66 Bücher hat die Schrift, dort wurde nun die Schrift erfüllt in unserem Herrn Jesus Christus. Dort wurde der gekreuzigt, von dem geschrieben stand oder von dem in der Schrift geschrieben steht, von dem die Schrift zeugt. Bevor wir uns nun aufmachen und durch den Jordan ziehen, muss ich Ihnen noch die Geschichte vom Durchzug vom durch den Jordan mindestens so ein bisschen erzählen. Das ist der Stoff für die Sonntagsschule, aber nicht alle Kinder, nicht mal mehr die auf dem Land, gehen alle in die Sonntagsschule heute. Hat mich mal jemand gefragt, woher wissen Sie dieses Wort, dieses Geschichte oder diesen Satz? Sag ich, war in der Sonntagsschule, nicht wahr? Lernt man heute alles nicht mehr. Und in der Sonntagsschule wird alles mögliche Zeugs oft gemacht, nur nicht das, dass du aus der Bibel was lernst. Also, Josua 3, Vers 1 folgende. Da starten die Wasser rechts und links oder nördlich, südlich, weil der Jordan von Norden nach Süden fließt. Da starten die Wasser. Und dann zog das Volk hindurch durch den Jordan. Zuerst die Priester mit der Bundeslade. Bundeslade, möchte ich jetzt schon sagen, habe es vorhin auch schon gesagt, Bild auf Jesus. Dann blieben sie in der Mitte des Jordans stehen und dann zog das Volk vorbei. Es eilte, steht jetzt in Josua 4, Vers 10. Und dann gehen die Priester mit der Lade hinaus angesichts des Volkes. Josua 4, 11. Und in dem Augenblick, als die Priester das Trockene betraten, kehrten die Wasser zurück. Sehr interessant, dass der Durchzug durch den Jordan am 10. des ersten Monats, am 10. Nisan oder 10. Abib stattfand. Das ist genau der Tag, an dem das Lamm bereitgestellt werden musste für das Passa. 10. Nisan. Israel ist bereitgestellt für seinen Herrn, hat dann aber versagt, aber im Bilde am 14. Nisan feierten sie dort dann das Passa. So, nun machen wir uns auf an den Jordan, oder wir haben uns eigentlich schon so ein bisschen aufgemacht. Ich lege das Ganze heute Abend für die Gemeinde aus. Wenn ein bisschen Zeit noch bleibt, werde ich das auch noch auf Israel auslegen. Dort passt die Geschichte noch viel besser wie auf die Gemeinde. Was ist der Jordan? Ich habe gesagt, für die Gemeinde zunächst einmal. Der Jordan ist zunächst einfach mal eine Grenze, eine Barriere, ein Fluss, über den man eben hinüber muss, auf irgendeine Art und Weise. Einfach eine Grenze. Hat eine Symbolik, eine gewisse Symbolik. Ich will ja hinüber ins gelobte Land, ich will ins Land der Verheißung, ich will nach Gilgal. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Mensch sich aufmacht, um zu Jesus zu kommen. Da gehst du in ein Zelt, meinetwegen, du gehst auf die Langensteinbacher Höhe, ich spreche von jemandem, der Jesus noch nicht gefunden hat. Du machst dich einfach auf. Und dann überschreitest du die Schwelle, du hast geschafft, die Schmach auf dich zu nehmen und in ein Zelt zu gehen, Missionszelt. Beispiel. Du bist gegangen in das Einzugsgebiet der Botschaft und des Rufes Jesu. Oder auch so ähnlich, wenn man fortfliegt heute, muss man erst durch die Kontrollen. Alle anderen, die kein Ticket haben, müssen draußen stehen bleiben. Wenn du über der Schwelle bist oder durch die Kontrolle bist, bist du im Einzugsgebiet eines Flugzeuges und dann, wenn das Flugzeug landet, dann bist du, im Bild gesprochen, auf deinem Golgatha. So auch hier, ich höre den Ruf, ich gehe nach Gilgal oder Golgatha. Dort, auf Golgatha, geschieht meine Erlösung. Nicht im Jordan und auch nicht auf dem Weg dorthin, aber ich bin auf dem Weg. Dort, auf Golgatha, geschieht meine Erlösung und Sündenvergebung. Der Jordan ist die Grenze, der Übergang zum neuen Leben. Auch für Israel war das so. Im verheißenen Land waren sie, als sie durch den Jordan gezogen sind. Erst auf Gilgal, wieder bei uns. Golgatha erleben wir Wiedergeburt, Sündenvergebung, Neuzeugung, Heiliger Geist, wenn wir bekehrt sind und wiedergeboren. Golgatha ist der entscheidende Zeitpunkt oder, haben wir auch schon vielfach gehört, der entscheidende Kairos in unserem Leben. Nun hat der Jordan im Neuen Testament noch eine ganz besondere Bedeutung. Der Jordan hat es mit der Buße zu tun. Zu einem Leben mit Jesus gehört die Buße. Diese Grundbuße, diese gründliche Buße geschieht im Allgemeinen nach Golgatha oder zur Zeit eines Übergabegebetes, vor oder nachher. Nach einer großen Sündenerkenntnis durch den Heiligen Geist, dann wird abgewälzt. Bei manchen ist es auch anders. Vor ihrer Bekehrung erleben sie eine tiefgreifende Buße, ein Bußgespräch sozusagen am Jordan. Auch hier hat der Jordan und die Schrift ein wunderbares Modell in der Bibel. Das kennen wir alle. Einst stand ein Mann jenseits des Jordan und das war Johannes der Täufer. An der Grenze zum gelobten Land. Und er taufte zur Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Dass er zur Buße taufte, lesen wir bei Paulus. Apostelgeschichte 13, 24 und 19, 4. Was sagt Paulus? Er taufte zur Buße. Und Petrus sagte so, 1. Petrus 3, 21, das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Das ist die Taufe, wie sie Petrus beschreibt. Da steht ja noch ein bisschen was anderes noch dabei. Umkehr, Bekehrung, Buße, das gehört zusammen. Bei Johannes dem Täufer, bei Jesus, bei den Aposteln, bei Paulus, kann man nachlesen in einer Konkordanz unter dem Stichwort Buße. Auch Jesus sagt das. Markus 1,15, Matthäus 4,17, Jesus sprach, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Auch Jesus. Auch Jesus. Auch Jesus. Und was sagt Paulus über die Buße? Jetzt will ich das mal als Reinigung bezeichnen. Nicht wahr, wenn ein Gläubiger in eine tiefe Sünde abgerutscht ist, dann gehört er auch eine Buße wieder dazu. Aber es geschehen so viele Dinge jeden Tag, die uns belasten mögen. Da gibt es bei Paulus in 2. Korinther 7, Vers 1 das Wort der Selbstreinigung. Ein ganz wichtiges Wort, dass wir mit unseren Dingen immer wieder vor unseren Herrn kommen und sie immer wieder abladen, immer wieder sagen, Herr, schau mal an, wen du dir da erwählt hast und was dem mal wieder oder der mal wieder passiert ist, nicht wahr? Also, Buße im General, in den großen, schweren Dingen, aber in dem täglichen Leben die Selbstreinigung. 2. Korinther 7, Vers 1. Nun möchte ich das noch vertiefen. Und das führt uns auch zum Abendmahl. Jetzt will ich mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, ein bisschen geht schon noch. Wir sind noch rechtzeitig. Ich möchte das jetzt vertiefen. Damals kam auch Jesus zu Johannes, um getauft zu werden. Jesus kam zu Johannes, um getauft zu werden. Johannes 1, 28, dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 29, am folgenden Tage sieht er, dass Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jetzt gehen wir zurück oder vor in Matthäus-Evangelium 3, 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrt es ihm und spricht, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen, das wird uns jetzt beschäftigen. Dann lässt er es ihm zu. Als aber Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Was bedeutet das? Die Taufe Jesu ist das Modell auf das Begrabenwerden Jesu. Und jetzt lese ich Ihnen einige Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 6, und auch noch zwei Verse aus Kolosser 2 vor. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft worden sind, wörtlich es in ihn hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind? Jetzt Vers 4, da ist etwas aufschlussreicher noch. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod oder in den Tod hinein. Auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, als auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind getauft in seinen Tod hinein. Das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus in seiner Taufe voraus dargestellt hat, sein begraben werden. Vers 5 noch. Denn wenn wir mit ihm, Jesus, eins gemacht worden sind, eigentlich verwachsen, zusammengewachsen sind, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Mit ihm wurden wir in seinem Tod eins gemacht. Das ist diese endgültige Verbindung der Gemeinde mit Jesus in seinem Tod. Das ist ein eigenartiges Wort, aber es ist einfach so. Kolosser 2, Vers 12. Kolosser jetzt. Mit ihm begraben in der Taufe. Mit ihm begraben in der Taufe. Da muss ich meine Bibel dazu nehmen, weil ich das nicht alles aufgeschrieben habe. Kolosser 2, Vers 12. Mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Vers 13. Und euch, als ihr tot wart, in den Vergehungen in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht, als Jesus auferstanden ist, mit ihm zusammen, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Nicht weiter jetzt mal. Er hat uns alle Vergehungen vergeben. Auch in der Tatsache, dass wir mit ihm auferweckt worden sind. Wir wissen, als Jesus starb, hat er die Sünde beladen und hat sie mit hinabgenommen ins Toten oder ins Meer, wo es am tiefsten ist. Das heißt, er wurde begraben. Das spielt dann der Jordan. Im Jordan ist das Bild. Und dann fließt die Sünde hinab ins Meer, wo es am tiefsten ist. Als Jesus am Jordan getauft wurde, war das die Darstellung seines Begrabenwerdens. Wir waren damals schon in ihm und in seinem Tode dann, in seinem echten, wirklichen Begrabenwerden, das andere war nur ein Bild, waren wir mit dabei. Und dort wurden wir eins gemacht, mit ihm zusammengewachsen, Haupt und Glieder miteinander endgültig verbunden, eins gemacht, zusammengewachsen. Und nun blicken wir zurück. Dort am Jordan war die Bundeslade und die Bundeslade ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Bild auf den begrabenen Jesus. Als das Volk vorüberzog, legte es bildlich die Sünde auf ihm ab oder besser noch gesagt, sie sahen, dass dort die Sünde auf ihm lag und sie lag auf ihm. Und dann dürfen wir noch einmal das Wort von heute Morgen hinzunehmen. Dort lag der Gnadenstuhl, dort lag der Sühnedeckel, beladen mit der Sünde der Welt. Und dann blickte Israel zurück, oder hätte zurückblicken können, heute gesehen, dort liegt meine Sünde. Und das haben sie im Bilde dargestellt, indem sie 12 Steine in den Jordan legten, für jeden Stamm einen. Und da konnten sie sagen, dort diese Steine, das ist unsere Sünde im Bilde gesprochen. Und nun sind wir wieder dran. Als ich nach Golgatha ging, war er längst für mich gestorben. Und dann war ich längst, das ist die Kolosserstelle, als wir noch tot waren, ist das schon geschehen. Da war ich längst mit ihm eins gemacht. Und damals war ich schon mit ihm in seinem Tode, bin schon mit ihm begraben gewesen und bin damals schon hineingetauft worden in ihn und eins gemacht geworden in ihm. Die Wassertaufe ist nur noch eine Darstellung dieser Tatsache. Aber die Realität geschah auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ich finde, dass das Bild von Durchzug durch den Jordan auch für die Gemeinde eine ganz wichtige Sache ist. Und auch die Taufe Jesu. Denn das ist das Bild, dass wir mit Jesus begraben worden sind, eins gemacht worden sind und auch auferweckt worden sind und auch mit ihm auferstanden sind. Nun muss ich noch etwas hinzufügen. Ich mache es euch heute Abend nicht ganz leicht, aber das ist ein hochinteressantes und tiefes, tiefgehendes Thema. Jesus antwortet dem Johannes, dem Täufer, lass es jetzt geschehen, Matthäus 3,15, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Nun frage ich mich weiter, was ist das? Die Gerechtigkeit Gottes. Wenn Sie die Doktorarbeit von diesem Jens Adam, wo wir mal gesprochen haben, lesen, werden Sie den Stoff dort auch finden. Oben liegt das Buch, kann man nicht alle Stellen lesen, da ist viel Akademisches dabei, aber so ein paar zentrale Aussagen, die kapiert auch so ein Mensch wie ich. Römer 3,26. Um nun in dieser Zeit, das macht Gott, seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er Gott selbst gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens ist an Jesus Christus. Ich sage es mal so in der herkömmlichen Übersetzung. Er macht den gerecht, der an Jesus glaubt oder rechtfertigt ihn. Römer 5,18. Wie nun durch die Sünde des einen, das ist Adam, haben wir auch gehört in diesen Tagen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist die Gerechtigkeit des einen, ist durch die Gerechtigkeit des einen, durch Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Aber nun kommt jene gewaltige Stelle, Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Kurz gesagt heißt das, die Gerechtigkeit Gottes ist die Rechtfertigung des Gottlosen. Die Gerechtigkeit Gottes ist die Rechtfertigung des Sünders. Wissen Sie, die Höllenprediger, ich nenne die alle so, die da ewige Verdammnis predigen, die Höllenprediger, die sagen, der Sünder wird verdammt, wenn er sich nicht bekehrt hat natürlich. Aber Gott sagt, nein, ich rechtfertige den Gottlosen. Dass das natürlich lange Wege sind für viele, das habe ich damit nicht ausgeschlossen. Dass da ein Gericht dahinter steht und davor steht, habe ich auch nicht ausgeschlossen. Aber Gott wird den Gottlosen rechtfertigen. Das ist seine Gerechtigkeit. Ich habe einmal irgendwo gelesen, Gott muss den Gottlosen verdammen wegen seiner Gerechtigkeit. Nein, muss ich sagen heute, das ist falsch. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Das ist seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist auch all das, das zur Zielvollendung Gottes durch Jesus führt. Zur Rechtfertigung und Zielvollendung des Sünders, zur Neumachung, Lebendigmachung, Neuzeugung alles Geschaffenen. Der Engel, Psalm 82, seid Söhne Gottes. Epheser 3,15, Vater aller Vaterschaften im Himmel und auf Erden, das sind nicht nur die Gemeinde. Oder 1. Timotheus 6,13, eine berühmte und bekannte Stelle, der alles lebendig macht oder alles ins Leben zeugt. Und dass auch aus den Steinen, dem Abraham, Kinder hervorkommen können, das hat Jesus gesagt. Auch das wird er ins Leben zeugen und lebendig machen. Warum sage ich das? Weil in Micha 6, Vers 5 nicht steht, die gerechten Taten sollen wir erkennen oder bei Luther das Gute erkennen, sondern wörtlich, auf dass du die Gerechtigkeit Gottes erkennst. Verstehen Sie? Deshalb auch dieser Abschnitt von Schittim bis Gilgal, dass du die ganzen Gerechtigkeiten Jehovas erkennst. Und zur Gerechtigkeit Gottes gehört das, was Jesus sagt, lass du zu, dass ich getauft werde. Ich muss alle Gerechtigkeit erfüllen. Das war ein Bild, das heißt übersetzt, übertragen. Zur Gerechtigkeit Gottes gehört das Begrabenwerden Jesu, gehört das Tragen der Sünde, gehört das Ablegen der Sünde am Meer, wo es am tiefsten ist, und natürlich, dass Jesus auferweckt wird und aufersteht. Und jetzt darf ich hinzufügen, was hat Gott nicht alles getan auf meinem Weg von meinem natürlichen Menschen, das ist Schittim, wie ich so ein Katzenholz war, ohne Leben, bis Gilgal bei mir geschehen ist. Was hat er nicht alles getan, um mich zu rechtfertigen, aus mir ein Kind Gottes zu machen, mir die Sünde zu vergeben? Das Wichtigste war der Sohn natürlich, das ist ganz klar. Das Wichtigste war der Sohn. Was hat er mir nicht alles in den Weg gelegt und getan, damit das geschieht? Und was tut er nicht alles heute noch an mir, um mich zu vervollkommnen, auf meinem Wege weiterzubringen zum Ziel? Ist das, dass wir das hier hören dürfen, solche Dinge, dass Gott alles das tut, dass ich zum Ziel komme, das ist ein ganz großes Vorrecht, das hörst du nicht überall. Nicht wahr? Nicht beim Pfarrer zu Hause, ich bin nicht in der Landeskirche, der bei uns in der Allianzgebetswoche dann sagte, man zählt ihn eigentlich zu den Frommen und Evangelikalen mehr, dann sagt, ich habe mich beinahe am Stuhl festhalten müssen, kein Mensch kann wissen, ob er in den Himmel kommt, das ist alles Gnade, das weiß Gott. Ich muss sagen, so glauben es die Moslems auch. Steht ihr? Schlimm. Es ist Gnade, dass wir das hören dürfen, dass das, was uns heute passiert, was Gott in unserem Leben arbeitet, ein Leben lang, dass wir zum Ziel kommen. Dass wir umgestaltet werden, sein Bild, und dass wir das Ziel erreichen, das sich Gott mit uns vorgesetzt hat. Und der Petrus bestimmt war es, vielleicht auch Paulus. Es ist Gnade, dass wir noch da sind. So müssen wir das verstehen. Noch einmal, das Größte war allerdings der Tod Jesu. Bedenken wir auch, dass alles, was Gott an uns tut, uns oft so ungerecht vorkommt. Oh, es gibt viele schlimme Dinge. Und dann die Leute sagen, der da oben, einer hat mal gesagt, hat er da oben wohl durchgedreht, nicht wahr? Kann ich verstehen. Nach dem, was du da alles liest und was passiert auch bei uns in der Gegend. Auch das Schlimme, das Unvorstellbare. Alles dient seiner Gerechtigkeit, zu seiner Zielvollendung. Da steht im Psalm 119, Vers 91, ihm dient alles, ihm dient das All. Wisst ihr, und dann kann ich nicht mehr fragen, auch wenn ich es gerne täte, wie kann Gott so etwas zulassen? Sondern ich gebe Gott Recht, auch wo ich es nicht verstehe, und seiner Entscheidung gebe ich Recht. Alle deine Urteile, alle deine Entscheidungen, alle deine Gerichte, wie man dieses Wort Mishpat, so heißt das im Hebräischen, auch übersetzen mag, sind Gerechtigkeit. Psalm 119, 75, es gibt noch ein paar andere Stellen. Nun ist ganz wichtig, und jetzt richte ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit und sage, lieber Gott, so ist es richtig. So sagt der Mensch, so sagt der Mensch am Biertisch und sonst wo, so ist es richtig. Und wir sagen, nein, so wie es Gott will, ist es richtig. Und wie sein Wille ist, ist es richtig. Ich weiß das sehr gut. Ich stehe hier, mir geht es einigermaßen gut. Ich habe nur bescheidene Sorgen. Da kann man alles predigen, nicht wahr? Alles. Aber ich sage oft, wenn du dann Zahnschmerzen hast eine Nacht, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ganz anders. Die einen prüft er, die anderen führt er schlimme Wege. Andere lässt eine große Freude erleben. Da ist ein Bruder, der muss sich freuen. Leben lang, der freut sich über das, was Jesus gemacht hat. Und den lässt er auch so laufen. Er muss ihm zeigen, einer muss zeigen, dass es eine große Freude ist, wenn Jesus erlöst hat. Aber zu seiner Gerechtigkeit gehören auch seine Gerichte. Wie unausforschlich sind seine Gerichte. Gott hat uns in seiner Gerechtigkeit gerechtfertigt und wird alle anderen noch hinten nachbringen. Und dann kommt das ganz große Wort in 2. Korinther 5, Vers 21, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Christus. Könnt ihr euch das vorstellen? Man muss zweimal durchatmen, man kann es nicht von alleine erfassen. Man braucht lange Zeit. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Die Gemeinde ist Gottes Gerechtigkeit. Sie hat Ja gesagt, er hat uns gerechtfertigt, er hat uns gerecht gemacht. Wir dürfen Ja sagen zu den Wegen Gottes und wir sind dafür das Modell für andere, das Anschauungsobjekt, dass auch sie die Gerechtigkeit Gottes erleben, zunächst in der Rechtfertigung und dann in der ganzen Zurechtbringung. Das ist der Höhepunkt des Weges für uns von Schittim bis Gilgal, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind in ihm. Für manche war es ein langer Weg. Bei manchem anderen ging es schneller. Der eine und die andere ist früh vollendet. Beim anderen weiß nicht, er ist 100 Jahre alt. Was gibt es? 100 Jahre alt geworden, weiß ich nicht, warum er immer noch da ist. Nicht wahr? Da kannst du nur sagen, ich weiß das nicht. Es sind Gottes Wege. Und wir werden am Ende, oder wenn wir einmal vor ihm stehen, einfach sagen müssen, Herr, du hast alles recht gemacht. Damit bin ich für uns, für die Gemeinde fertig und jetzt ist noch ein paar Minuten Zeit, Ihnen das auch noch zu zeigen, was mit Israel ist. Und ich habe schon gesagt, die ganze Geschichte passt auf Israel noch viel besser wie auf die Gemeinde. 2. Korinther 3, Vers 16. Wir sind bei Israel. 2. Korinther 3, Vers 16. Wenn Israel zum Herrn umkehren wird, dann wird die Decke von ihnen weggenommen. Und dazu das Wort aus Hosea 6, Vers 1. Hosea 6, Vers 1. Und dort heißt es, kommt, lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, nach diesen 2 Tagen, die 2000 Jahren, das sind die 2 Tage, in denen wir leben. Und am 3. Tage uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Und sein Hervortreten ist so sicher wie die Morgendämmerung. Viele meinen, der kommt nie wieder. Doch, er wird wiederkommen. Und das kann ich nun exemplarisch. Nein, doch auch
exemplarisch. Aber der beste Kommentar dazu steht in Apostelgeschichte 3, Vers 28. Israel auf dem Weg der Neuwerdung.
Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus spricht. Was sollen wir tun, Brüder? Fragen sie. Petrus aber sprach zu ihnen, das ist die Antwort, tut Buße, kehrt um, steht am Jordan. Dort ist Johannes der Täufer. Tut Buße. Und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt die Taufe im Jordan. Es war damals eine Taufe zur Buße. Aber da kommt jetzt was dazu. Getauft auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. Dort ist der Gnadenstuhl, dort ist die Bundeslade. Dort liegen die Sünden auch des Volkes Israel. Sie müssen getauft werden jetzt zur Vergebung der Sünde, auch zur Buße, zur Vergebung der Sünde. Und jetzt steigen sie bildlich aus dem Jordan heraus. Und damals, als Jesus aus dem Jordan heraufstieg, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Und dann heißt es, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nicht wahr? Buße, Taufe, Vergebung der Sünden. Und da haben sie dann vorher schon gemerkt, wer der Herr ist. Vielleicht hat er sich ihnen auch schon gezeigt. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch ist die Verheißung und eurer Kinder und aller, die in der Ferne sind, das Juden, Heiden sind, lassen wir offen, und so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird, da sind nun also wirklich auch Heiden gemeint. Dann müssen sie allerdings noch nach Golgatha, das bleibt ihnen nicht erspart. Der Priester nach einer Ordnung Melchisedeks, der kommt da raus mit Brot und Wein. Was brauchen sie? Sie brauchen die Rechtfertigung noch, dass sie vor Gott gerecht gesprochen sind. Da brauchen sie auch noch Golgatha. Aber wichtig ist, dass sie erkennen, dass ihre Sünde dort auf dem Gnadenstuhl, auf dem Sühnedeckel liegt, dass es ihre Sünde hinabgenommen worden ist ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und auch das wird nicht sofort bei allen geschehen. Zunächst ist es der Überrest, der heilige Überrest, der ins tausendjährige Reich geht. Und danach kommen sie alle, einer nach dem anderen, so wie es Gott nun seinem Volk verordnet hat, den Einzelnen an ihren Gerichtsorten dann auch zusteht, wann sie dann kommen dürfen. Und dann heißt es an irgendeiner Stelle, und so wird ganz Israel errettet werden. Und das gehört mit zu unserem Glaubensgut, dass nicht nur die Gemeinde errettet ist, sondern dass auch ganz Israel errettet wird und dass sie dann alle nach und nach kommen. Keine Klaue darf zurückkommen. Der Herr wird in seiner Gerechtigkeit alles neu machen, alles vergeben und wird darauf aus sein, dass auch der letzte Sünder gerechtfertigt worden ist und auch das letzte Stäubchen, das letzte Atom ins Leben Gottes gebracht worden ist. Noch einmal, was hat doch Gott nicht getan auf unserem Weg von unserem natürlichen Menschen bis nach Golgatha? Und was wird er nicht mit allen anderen, die heute noch in Schittim sind, noch tun und sie rechtfertigen, weil das Blut Jesu ausreicht für alle. Der Herr segne uns.